Die Geschichte der Archäologie ist auch eine Geschichte von Irrtümern, Fälschungen und von Verschwörungstheorien. Denn Archäologen, Forschern und Wissenschaftlern stehen immer nur die begrenzten Mittel ihrer jeweiligen Zeit zur Verfügung. Ein besonders hübsches Exempel aus der Zeit, als Archäologie noch eine Spatenwissenschaft war, ereignete sich im Herbst 1838 auf einem Acker bei Xanten. Der holländische Notar und passionierte Altertumsforscher Philipp Hauben streift an jenem Tag, wie so oft, über die Felder zwischen den Dörfern Wart und Lüttingen. Eine Schaufel zum Graben und einen Rucksack für die Funde hat er dabei. Mehr braucht auch er nicht. Aufmerksam schweift sein Blick über den Boden. Er sucht die Oberfläche nach Verfärbungen, Scherben und Metallstückchen ab. Und nach Maulwurfshügeln. Maulwürfe, die Hilfs-Sheriffs der Archäologen, befördern aus der Tiefe Objekte nach oben, die Hinweise auf das geben können, was die Erde unter ihrer Haut hat. Plötzlich sieht Hauben eine Art Kuhle. Die Erde ist hier eingesackt. Er beginnt zu graben und das, was er entdeckt, verschlägt ihm den Atem. Er ist auf ein Grab gestoßen, sieht ein Skelett und Grabbeigaben. Am Schädel erkennt er etwas Metallisches, ein Reif mit einem beweglichen Bügel und verzierten Dreiecken. Hauben kennt die einschlägige Literatur zu antiken Funden und weiß sofort, worum es sich handelt. Um eine Bügelkrone, die einst das Haupt eines Fürsten geschmückt haben muss. Die von Hauben sorgsam angefertigte treue Abbildung des Grabes zeigt einen Totenschädel, der in einer bronzenen Schale liegt, daneben einen zerbrochenen Glasbecher, eine Wurfaxt und einen Kamm. Die Beigaben werden in etwa auf das Jahr 500 datiert, also das frühe Mittelalter. Das spannendste Fundstück ist die bronzene Krone, die Hauben an byzantinische Kaiserkronen erinnert. Eine Orientierungshilfe für diese Deutung ist schnell zur Hand. Antike Bügelkronen kannte man Anfang des 19. Jahrhunderts bereits. Die bekannteste ist die sogenannte Reichskrone aus dem 10. Jahrhundert, ein Prachtexemplar aus Gold, besetzt mit Edelsteinen und Perlen. Das Grab des kleinen Prinzen. Alte Gräber und ihre Beigaben üben seit jeher eine große Faszination auf die Nachwelt aus. Xanten war um eine Attraktion reicher, denn neben dem Dom geriet Haubens Privatmuseum zum neuen Besuchermagneten der Stadt am Niederrhein. Eine 1500 Jahre alte Krone eines Fürsten oder Heerführers, die der Reichskrone oder einer byzantinischen Kaiserkrone ähnelte, gefunden im Xantener Boden, das war eine Sensation. Bei der Ausgrabung hatte Hauben für seine Zeit durchaus sorgfältig gearbeitet. Zur Interpretation zog er Vergleichsfunde heran, seine Fundstelle markierte er auf einer Karte und, ganz wichtig, er zeichnete die Objekte in ihrem Fundzusammenhang. Für ihn war die Sache klar. Aber man sieht eben nur das, was man kennt oder das, was man sehen möchte. Wer neigt nach so einem Fund nicht zur Verklärung? Und schließlich waren 1838 ähnliche Grabfunde noch nicht publiziert. Das änderte sich mit der Entdeckung eines Knabengrabs unter dem Kölner Dom, das aus der Merowingerzeit stammt, also etwa aus der Zeit des Xantener Grabes, einer Zeit, in der die Toten in weiten Teilen Europas unverbrannt und mit allerlei Beigaben beigesetzt wurden. Sie spielten für die Anfänge der archäologischen Forschung eine zwiespältige Rolle, waren sie doch vergleichsweise leicht zu finden und versprachen hübsche Artefakte, die dann nur allzu oft die heimische Vitrine schmückten oder gewinnbringend verhökert wurden. Grabräuber hat es zu allen Zeiten gegeben, vom alten Ägypten bis heute. Nur, dass es heute nicht mehr Spaten und Schaufel, sondern Drohnen und Satelliten sind, die zur Entdeckung von Fundstellen beitragen. Weil Raubgrabungen den historischen Zusammenhang für immer vernichten, werden sie heute endlich als Straftatbestand eingestuft. Der materielle Nachlass in seinem historischen Kontext ist ein unterirdisches Archiv von höchstem Wert. Ein Geschichtsbuch, wenn man es denn lesen kann. Philipp Hauben konnte dieses Buch zwar lesen, aber eben nur in seiner bis dahin bekannten Fassung. Seine Ausgrabungen mögen dem Anspruch heutiger wissenschaftlicher Untersuchungen nicht genügen, wohl aber denen seiner Zeit. Und es waren nicht Geldgier, Eitelkeit und Abenteuerlust, die ihn antrieben, wie so manche seiner damaligen Kollegen. Er versuchte, seinen Fund wissenschaftlich einzubetten, und irrte sich doch gewaltig. Die Metallteile, die nahe am Schädel lagen, erwiesen sich als etwas deutlich Profaneres als eine Fürstenkrone. Es waren die Beschläge eines Holzeimers. Die Krone, die ein Eimer war. Auf die Spur des Eimers hatte spätere Wissenschaftler eine Beigabe im Knabengrab unter dem Kölner Dom gebracht. Tatsächlich handelte es sich bei der Xantner Fürstenkrone um den verzierten Beschlag eines Eimers aus dem 6. Jahrhundert, eines sogenannten Daubeneimers, der typisch für die Merowingerzeit ist und inzwischen des Öfteren ausgegraben wurde. Das Holz war in der Regel verwittert, so auch im Xantner Grab, und nur das Metall erhalten geblieben. Anders im Kölner Grab des 6-jährigen fränkischen Prinzen, das einen vollständig erhaltenen Eimer enthielt und die Anordnung der Metallelemente enthüllte. Und so wurde aus der Krone ein schnöder Eimer. Die Fundsituation, wie sie auf Haubens Tafel dargestellt ist, war wohl doch etwas geschönt. Mit dem Fürstengrab mag er trotzdem Recht behalten haben. Zusammen mit dem Trinkglas bildete der Daubeneimer ein prunkvolles Tafelgeschirr, das besonders hochstehenden Persönlichkeiten mit ins Grab gegeben wurde. Zu schön, um wahr zu sein. Haubens Irrtum bei der Interpretation der Fürstenkrone ist einfach erklärt. Er konnte sich nur auf Vergleichsfunde beziehen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon bekannt waren. Irrtümer gab und gibt es in der Archäologie wie in anderen Wissenschaften zuhauf. Die Krone, die ein Eimer war, ist nur ein besonders schönes Beispiel für einen Irrtum ohne böse Absichten. Aber es gibt eben auch Mengen an bewussten Fälschungen. Wie viele mögen unerkannt in unseren Museen liegen? Eine der berühmtesten antiken Fälschungen ist die Tiara des Saitaphernes. Der goldene, skythische Prunkhelm aus dem 3. Jahrhundert vor Christus wurde angeblich von einem Bauern in einem Grab in Olbia gefunden. Hier, in der heutigen Ukraine, lag eine der ersten griechischen Kolonien an der Schwarzmeerküste. 1896 wurde der Helm vom Musée du Louvre mit vermeintlich zugehörigen Goldketten für 200.000 Goldfranken angekauft und am 1. April erstmals den neugierigen Besuchern präsentiert. 7 Jahre lang war er im Saal Apollon ausgestellt. Als Wissenschaftler nach langen und heftigen Debatten beweisen konnten, dass es sich um eine Fälschung handelte, war der Skandal perfekt und das Rauschen im Blätterwald gewaltig. Doch der Besucherstrom nahm daraufhin sogar noch zu. Die durch die Presse aufgeputschte Sensationsgier war offenbar stärker als das Interesse an echten antiken Funden. Und auch eine Fälschung kann Karriere machen. Inzwischen reist die Tiara rund um die Welt von Ausstellung zu Ausstellung als historisches Dokument eines Falsifikats und Beispiel für Interpretationsprobleme und das Gezänk namhafter anerkannter Wissenschaftler und Spezialisten aus Moskau, Odessa, Wien, Paris und Berlin.